Das Wort hat der Abgeordnete Wagner.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Herr Bundesjustizminister Dr. Dehler hat heute eine ganz große Rede gehalten. Er hat heute eine Rede gehalten, von der ich wünschen möchte, dass sie gedruckt hinausginge an das ganze deutsche Volk. Eine Rede gehalten, von der ich wünschen möchte, dass sie etwas ergänzt als Flugschrift zur Aufklärung der nicht aufgeklärten verwendet werden möge. Und insofern in diesem Hause noch nicht Aufgeklärte sitzen, möchte ich wünschen, dass auch diese Nicht-Aufgeklärten, insofern sie willig sind, Tatsachen und der Wahrheit ihre Ohren zu öffnen, aufgeklärt worden sind. Herr Dr. Dehler hat mir meine Aufgabe für heute außerordentlich erleichtert. Und ich danke ihm. Ich möchte sagen, der Amerikaner würde sagen, he stole the show. Er stahl die Schau. Das war die Rede, die niemand erreichen und die niemand übertreffen kann in der heutigen Debatte. Meine Damen und Herren, ich bedauere, dass diese beiden Anträge nun schon wieder gekommen sind und an einem Grundsatz der Verfassung, einen Grundsatz des Grundgesetzes rütteln. Ich halte es auch durchaus für unerfreulich, dass in einem Zeitablauf von 2 Jahren zum zweiten Mal der gleiche Antrag kommt, obwohl am Tatbestand sich nichts geändert hat und obwohl nicht damit zu rechnen ist, dass irgendwie dieser Grundsatz des Grundgesetzes geändert würde. Ich bedauere das, weil wir doch nicht dauernd uns mit dem gleichen Thema, das jenes Mal ausführlich und gründlich erörtert worden ist, befassen können. Der einzige Gewinn dieser Anträge ist die Rede, die wir heute aus dem Munde des Herrn Bundesjustizministers gehört haben. Aber das haben Sie ja nicht erwartet und das haben Sie auch nicht gewollt. Wenn Sie es trotzdem erhielten, so glaube ich, sind Sie darüber sehr wenig erfreut, weil ich den Eindruck besitze, Sie wollen nun einmal diesen Grundsatz des Grundgesetzes, dass die Todesstrafe abgeschafft worden sein soll, wieder beseitigen, koste, was es wolle, und seien die Argumente immer, welche sie sein mögen. Meine Herren und Damen, in der Sitzung des Hauptausschusses des Parlamentarischen Rates, es war die 50. Sitzung vom 10. Februar 1949, da hat nach meinem Antrag, der nun Artikel 102 geworden ist, ein Abgeordneter das Wort ergriffen und das ausgeführt, dass ich Ihnen, es ist sehr kurz, mit gütiger Genehmigung des Herrn Präsidenten vorlesen darf. Er sagte, ich bin dem Herrn Kollegen Wagner sehr dankbar, dass er den Antrag jetzt hier gestellt hat. Ich darf daran erinnern, dass ich in der zweiten Lesung den Antrag gleichfalls gestellt hatte und darf mich auf meine damalige Begründung ausdrücklich beziehen. Ich brauche die Ausführungen von Herrn Wagner nicht noch weiter zu unterstützen, denn sie sprechen für sich selbst. Von weltanschaulichen Gesichtspunkt aus ist es insbesondere nach den Erlebnissen der letzten Jahre nicht nur der Zeit bis 1945, sondern auch der Zeit seit 1945 eine unbedingte Notwendigkeit, dass wir uns gegen die Todesstrafe aussprechen. Ich bin auch der Auffassung, dass wir diese Frage in dem Grundgesetz zu regeln haben. Es ist eine Frage, die nicht dem normalen Gesetzgeber überlassen werden sollte. Die Frage ist so wichtig, dass sie in einem Grundgesetz Verankerung finden muss. Deshalb unterstütze ich den Antrag und werde dafür stimmen. Und wer war das? Dieser Mann, der so sprach, war das Mitglied des Parlamentarischen Rates Dr. Seebohm, der Vertreter der Deutschen Partei. Und jene Deutsche Partei ist heute der Antragsteller, der diese Debatte zusammen mit der Bayernpartei ausgelöst hat. Meine Damen und Herren, da muss man sich nun fragen, warum haben denn die Herren nach 1945 einen weltanschaulichen Standpunkt, wie Sie ihn nennen, eingenommen, von dem Sie heute in Ihrer Mehrheit zumindest nichts mehr wissen wollen? War es denn vielleicht jenes Mal die Sorge um die Köpfe gewisser Männer, um die Sie bangten? Und ist für Sie in Ihrer Vorstellung vielleicht diese Gefahr überwunden und Ihre Weltanschauung plötzlich geändert? Oder ist es vielleicht, manche munkeln und vermuten so etwas, ist es vielleicht der Hinblick auf ein neu zu schaffendes Strafgesetzbuch, Militärstrafgesetzbuch der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, in der die Todesstrafe enthalten sein soll? Und ist nicht der Hinweis des Herrn Kollegen Dr. Evers auf den Landesverrat, den man noch einschließen müsse, schon wieder die Erinnerung an die Erschießungskommandos, die man vor sich in der Zukunft sieht? Hier eröffnen sich Perspektiven, die, wenn wir sie vor das deutsche Volk stellen, eine Antwort bringen werden, die sie enttäuscht. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ganz kurz, da meine Zeit mir das nicht erlaubt, näher zu tun, und da Herr Dr. Dehler im Großen und Ganzen das viel besser getan hat, lassen Sie mich ganz kurz fragen, wenn ich nun aus der ehrlichen Empörung heraus, die Menschen draußen und wir alle empfinden, wenn Morde begangen sind, lassen Sie mich fragen, wie ist die Reaktion des einfachen Menschen? Er hört eine scheußliche Tat. Und diese Tat wird in der Zeitung ganz groß aufgemacht und dann sagte, das ist doch eine Schweinerei, der Kerl gehört aufgehängt. Eine ganz natürliche Reaktion, geboren mit uns aus der ganzen Vergangenheit, mit der wir belastet sind, das ist natürlich. Und dann kommen die Gegner der Todesstrafe und schreien, seht ihr, hier dieser Mord und die Todesstrafe ist abgeschafft, als ob zwischen der Abschaffung der Todesstrafe und dem Mord ein Kausalzusammenhang bestünde. Als ob die Abschaffung der Todesstrafe diesen Mord geradezu erzeugt habe. Ich habe es erlebt, meine Damen und Herren, dass ich angerufen worden bin in meiner Wohnung, nachts, nachdem eine solche Tat passiert ist und ich, den Sie verantwortlich machen für den Artikel 102, moralisch verantwortlich gemacht worden bin für diesen Mord. Eine solche Sinnesverwirrung ist schrecklich. Und es sollte ein Abgeordneter, der mit klarem Kopf die Dinge betrachten muss, zu einer solchen Schlussfolgerung keinen Beitrag leisten. Und es sollte eine saubere und anständige Presse sich etwas beherrschen, ehe sie derartige Dinge so aufmacht. Und es sollten insbesondere die Richter sich enthalten, Propaganda gegen das Grundgesetz zu machen, indem sie geradezu den Angeklagten die Frage vorlegen, hätten sie die Tat auch begangen, wenn die Todesstrafe nicht abgeschafft wäre. Meine Herren, solche Richter gehören hinausgeworfen, weil sie von Jurisprudenz nichts verstehen. Und solche Richter können keine Strafrichter sein, weil sie auch von Kriminalpsychologie keine Ahnung haben. Und solche Richter gehören nicht vom Staat bezahlt, weil sie gegen das Grundgesetz arbeiten. Meine Herren, ich frage die Anhänger der Todesstrafe eines. Hat es denn zu der Zeit, als die von Ihnen so geliebte Todesstrafe noch Gesetz war, etwa in Deutschland keine Morde gegeben? Da haben Sie nichts davon gehört. Ist nicht unter dem Regime der Todesstrafe in einer Weise gemordet worden, dass es geradezu schrecklich war, als es zur Spitze kam während der Nazizeit? Da haben Sie kein Propagandamaterial gegen die Todesstrafe etwa gefunden. Und jetzt wollen Sie, wenn wiederum Morde vorkommen, dafür verantwortlich machen, dass die abschreckende Wirkung der Todesstrafe nicht mehr gegeben sei und infolgedessen diese abschreckende Wirkung wegfällt und die Tat geboren und ermöglicht wird. Meine Herren, der Herr Justizminister hat diese Dinge widerlegt und der Herr Kollege Dr. Evers hat mir ja geradezu ein Argument gegeben. Jener angeklagte Mörder bittet seinen Richter um die Todesstrafe. Für ihn ist das ja eine Erlösung, für ihn ist das ja keine Abschreckung, für ihn ist das ja etwas, was er vorzieht dem lebenslänglichen Zuchthaus. Und meine Herren und Damen, wenn schon die Behauptung, dass der Wegfall der Todesstrafe die Mordfälle vermehrt hätte, nachgewiesenermaßen falsch ist, wenn schon dem so ist, dann ist auch die Berechtigung der Antragsteller, jetzt nach 2,5 Jahren das Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen, nicht mehr gegeben. Sie hätten sich nicht beeinflussen lassen dürfen durch große Zeitungsüberschriften, sondern sie hätten es machen müssen in der gleich gewissenhaften Weise wie unser Bundesjustizminister, der die Dinge nachgeprüft hat und ihnen den Beweis geliefert hat, dass ihre Behauptung unrichtig ist und dass sie sich benehmen wie die draußen, die keine Aufklärung besitzen. Und meine Damen und Herren, schließlich noch einen Gedanken, den Gedanken der Vergeltung. Meine Damen und Herren, wenn Sie dem Gedanken der Vergeltung Rechnung tragen wollen, dann dürfen Sie das ja nicht nur machen auf dem Gebiete des Mordes und des Menschenraubs, wie es ein Teil der Antragsteller nunmehr will. Warum dann die Vergeltung in dieser Weise nur da? Warum diese Körper- und Lebensstrafe nur in dem einen Fall? Warum wollen Sie denn, wenn Sie schon ein System, das unserem Strafrechtssystem fremd ist, wieder einführen wollen, warum wollen Sie denn dann nicht die Körperstrafe überhaupt wieder einführen? Warum wollen Sie denn nicht die Prügelstrafe überhaupt einführen? Ist nicht in weiten Kreisen unseres Volkes auch Stimmung dafür zu machen, dass es sagen würde, dieser miserable Kerl hat jenes Sexualverbrechen an diesem kleinen Mädchen begangen? Was ist dann die Vergeltung? Jeden Tag über den Bock und 20 Peitschenhiebe. Meine Herren, das ist die gleiche Empörung, das ist die gleiche Reaktion, das ist der gleiche Vergeltungsgedanke, wie er die Anhänger der Todesstrafe beherrscht. Und trotzdem, diesen Schritt machen Sie nicht. Diesen Schritt machen Sie nicht, vor dem schrecken Sie zurück. Weil er doch einer zu weiten Vergangenheit angehört, Sie wollen nur den Schritt zurück wieder machen, den wir hatten, ehe die Todesstrafe abgeschafft war. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie diese Dinge systematisch durchdenken, und da will ich auch nicht wiederholen, was der Justizminister gesagt hat, von dem Wesensfremden in unserem ganzen Strafrechtssystem der Todesstrafe, dann kämen Sie zu einem Strafrecht, das vom Mittelalterlichen sich gar nicht unterscheiden würde. Und Sie kämen mit diesem brutalen Strafrecht der Todesstrafe und der Körperstrafen in eine Verbrechensepoche hinein, wie sie nur die Vergangenheit gekannt hat. Der Staat hat mit gutem Beispiel und erzieherisch voranzugehen, wenn das Volk in seiner Masse ihm folgen soll. Und nicht umgekehrt. Der Staat ist auch ein Erzieher, wenn er selbst sich der Gewaltmittel entäußert, die ihm für meine Begriffe gar nicht zustehen. Aber, meine Herren, ich will gar nicht die rechtsphilosophischen und weltanschaulichen Dinge vertiefen. Ich will nicht wiederholen, was ich schon gesagt habe. Ich will nur auf einen Gesichtspunkt hinweisen. Täuschen Sie sich nicht. Sie streichen mit dem Artikel 102, der heißt, die Todesstrafe ist abgeschafft, nicht nur einen Satz, Sie streichen einen Grundsatz. Und zwar streichen Sie einen Grundsatz, der geradezu einen Baustein in unserem Grundgesetz bildet. Denn angefangen vom Artikel 1, der erklärt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, über den Artikel 2, Absatz 2, dass jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat, bis zum Artikel 102, der die notwendige Ergänzung ist des Grundsatzes, der dem Sinne nach heißt, das Leben ist heilig. Vergessen Sie nicht, dass Sie diesen Grundsatz der Heiligkeit des Lebens verletzen und damit das Tor öffnen für alle Möglichkeiten. Die Antragsteller des zweiten Antrags, die wollen, dass der Satz 1 modifiert wird dahin, dass die Todesstrafe aber noch gelte für Mord und Menschenraub. Die Antragsteller sind bereits überboten durch den Herrn Dr. Evers und sie sehen, wohin das führt. Er sagt, das genügt mir nicht. Mord und Menschenraub allein. Es gibt noch ganz andere Delikte. Wenn Sie einmal dieses Tor aufgestoßen haben zu den barbarischen Strafen, dann gibt es keine Grenze mehr. Dann hängt das ab von momentanen Stimmungen von gesetzgebenden Körperschaften. Dann werden Sie im Prinzip zum gleichen System kommen, wie Sie im Nazireich waren. Und alle Dinge, die empörend sind, mit der Todesstrafe bedrohen, die Todesstrafe verhängen und einen Weg begehen, der verhängnisvoll ist. Meine Damen und Herren, und wenn wir das einzige Volk wären, das die Todesstrafe in Europa und selbst in der Welt abgeschafft haben würde, dann würden wir sagen, wir bleiben bei diesem Grundsatz und kämpfen für ihn weiter. Warum soll nicht einmal das deutsche Volk auf diesem humanitären Gebiet der Schrittmacher sein und alle Völker führen? Warum sollen nicht wir die sein, die den ersten großen und bedeutenden Schritt machen, der von der Barbarei zur Humanität führt? Und deshalb, meine Damen und Herren, beantragen wir nicht etwa eine Überweisung an den Ausschuss, sondern wir beantragen, dass über beide Anträge zur Tagesordnung übergegangen wird, um zu zeigen, dass dieser Grundsatz des Grundgesetzes, dass die Bestimmung der Heiligkeit des Lebens keine Sache ist, die man heute so und morgen so regelt, sondern dass das deutsche Volk und das deutsche Parlament sich bewusst ist, dass eine Verfassung nicht geschaffen wird, um jeden Tag umgemodelt zu werden, wenn nicht das Parlament selbst das Ansehen beim Volk verlieren soll.